Wir sind zu Gast und wir haben einen tollen Gast. Es war dieser Mann, der 1962 die Journalisten und Schriftsteller Amerikas aufrüttelte, muss man sagen. In diesem Jahr 1962 erschien ein Artikel von ihm in Esquire mit dem Titel Joe Louis, der King in der Mitte seines Lebens. Ein packender Bericht über einen bekannten Boxer, der sich aber las wie eine Short Story, wie erfunden. Kollegen wie Tom Wolfe waren elektrisiert. 4 Jahre und einige Artikel später, 1966 also, erschien dann in Esquire vom selben Autor der Essay Frank Sinatra ist erkältet. Den gleichen Titel hat auch, das hat mich durcheinander gebracht, das bei Rogner und Bernard erschienene Buch, in dem diese beiden Essays, Reportagen und viele andere zu lesen sind. Der Mann, der diese Artikel schrieb, heißt Gay Talese und pflegte mit seinem und prägte mit seinem Schreiben einen neuen Begriff und einen neuen Stil des Schreibens und des Journalismus, der die Literatur und auch den Journalismus grundlegend veränderte. Dieser Begriff, diese neue Art zu schreiben, ist der New Journalism. Um ihn geht es heute in meiner Sendung aus Köln und um den Mann, der all das ins Rollen gebracht hat. Bitte begrüßen Sie den Meister des New Journalism, Gay Talese. So, you have a seat here.
You're welcome.
Yeah, you sit where you sit before. Ich weiß, das ist eigentlich gar nicht Ihre Art, solche Interviews unter Fernsehbedingungen zu führen, die ja immer ein bisschen kürzer und ein bisschen schneller sein müssen. Aber damals, als Sie anfingen mit dem, was Sie dann berühmt gemacht hat, haben Sie geahnt, welchen Stein Sie da ins Rollen bringen würden?
No, I did not.
I had Nein, das war mir nicht klar.
Read fiction.
Ich hatte immer Fiction gelesen.
Als Student, als Schüler,
Kurzgeschichten, Short Stories, Werke der Vorstellung großer Autoren, der Fantasie. Und ich hatte diesen Ehrgeiz, Geschichten zu schreiben über Menschen. Und die sollten klingen wie Fiction, ohne dass sie Fiction wären.
Meine Supposition war,
ich ging dabei von der Annahme aus, dass das echte Leben fantastisch ist, wenn du es kennst, wenn man sich die Zeit nehmen kann, mit Menschen zusammen zu sein. Zum Beispiel diese berühmte Familie. Wie ein Kind, das wächst in seiner Familie auf, Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten, Cousinen, in anderen Ländern vielleicht. Da ergibt sich diese Intimität, man kennt diese Menschen, man könnte über sie schreiben. Und ich wollte Geschichten schreiben, aber unter der Benutzung echter Namen, realer Informationen. Nichts Erfundenes, keine Fiction, sondern Realität. Ich wollte die Literatur der Wirklichkeit schreiben, der Realität, inspiriert von den Autoren von Kurzgeschichten, die ich als junger Mensch gelesen hatte. Guy de Maupassant, der Franzose, war einer von denen. Was für wunderschöne Kurzgeschichten. Ich habe natürlich leider englische Übersetzungen gelesen. Aber als ich dann älter wurde, kamen Geschichten von Scott Fitzgerald dazu, Kurzgeschichten. Das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und eine Geschichte, die er schrieb, betraf einen Golfer, einen Golfspieler. Winter Dreams. Eine junge Dame, ein Teenager eigentlich, ein junges Mädchen, geht auf den Golfplatz mit dem reichen Onkel und sie spielen eine Runde in Minnesota und es schneit. Und sie schlagen rote Bälle ab. Und da war ein junger Mann dabei, der Caddy, der heißt so, weil er den Bag trägt, den des Onkels zumindest, und die ganze Geschichte nur aus der Sicht des Caddys, aus der Sicht dieses jungen Mannes, der eigentlich irrsinnig angezogen ist von diesem jungen Mädchen. Man muss es sich vorstellen, auf dem Golfplatz, sie schlägt rote Bälle, die man dann auf dem Schnee auch wiederfindet. Die Geschichte von einem heranwachsenden Träumer. Da habe ich mir gesagt, eines Tages schreibe ich mal etwas über einen Golf-Caddy und bringe seine Gedanken, die ihm kommen, wenn er das junge Mädchen sieht. Aber ganz real dann. Viele Jahre später habe ich dann als Sportjournalist für die New York Times gearbeitet. Das war mein erster Kontakt mit dem Journalismus. Der lief über den Sport. Und ich schrieb über einen Caddy, einen richtigen. Und da war kein schönes junges Mädchen mit roten Bällen zur Hand, weil es nicht schneite. Aber diese Geschichte von Fitzgerald hatte ich noch im Hinterkopf und habe dann andere Dinge dazu geschrieben. Und Sie haben es erwähnt in der Einführung, Joe Louis, der Boxer, egal, Sie nachfragen, wer auch immer. Ich habe mir Geschichten ausgedacht und Joe Louis, das war so ein Mann in seinen mittleren Jahren, die Boxerkarriere ist vorbei, er ist auf Besuch in New York und sie bummeln durch die Bars, er ist verheiratet, die Frau sitzt in Los Angeles, sie gehen da mit jungen Mädchen durch die Kneipen, ich war dabei, dann sind wir nach Los Angeles geflogen und als er dort ankam, sagte seine Frau, eine Anwältin, seine vierte Frau wohlgemerkt, sagt sie ihm, Joe Louis, du siehst ja furchtbar aus. Schau dir mal deine Krawatte an und so weiter. Ja, ich war in New York. Ach, in New York warst du. Ah, okay. Aber du siehst so aus, als ob es ganz lustig gewesen wäre da. Schau dir mal die Krawatte an und so weiter. Ja, ich habe mich wieder gefühlt wie ein junger Bursche. Ah, und hier fühlst du dich bei mir nicht mehr so jung. Also diese Dialoge da, das interessiert mich. Und ich habe dazugehört. Und da sagte er, das ist meine Frau, darf ich vorstellen, bekannt machen und so weiter. Habe ich gedacht, was für eine Szene. Am Flughafen, der alte Kämpfer kommt, ist daran gewöhnt, dass die Leute ihn bejubeln. Und dann kommt seine Frau mit dem Finger in der Luft und schimpft mit ihm. Dieser Opener, diese Eröffnungsszene, damit ging die Geschichte ja auch los. Das heißt, Geschichten sehen, die eigentlich keine Geschichten sind. Aber als Leser von Fiction in der Fantasie dir klar macht, das könnte so sein. Das könntest du so erfunden haben, aber die brauchst du nicht zu erfinden. Die Geschichten sind da. Jeder hat um sich herum Geschichten. Wir beide, jede Menge Geschichten. Das wollte ich schreiben. Darum ging es mir.
Wann wissen Sie, das Thema will ich jetzt machen? Das Thema hat mich wirklich gepackt.
First you have to get to know the people so well.
Man muss zunächst einmal die Menschen ja kennenlernen und sie dann so genau kennen, dass man meint, man wisse, was sie denken. Was sie sagen, spielt keine Rolle, sondern was man meint, dass sie denken könnten. Ihre Mentalität, ihr Denken, ihre Persönlichkeit, ihre ganz speziellen Sichtweisen auf die Welt. Warum ich so lange brauche, Sie haben es ja erwähnt, um Bücher zu schreiben, irgendwas zu schreiben, auch einen Artikel für eine Zeitschrift. Der Grund ist einfach. Ich beginne nicht mit Notizen. Ich interviewe auch nicht, so wie wir jetzt reden. Sondern ich versuche, mit den Leuten zusammen zu sein, dieses Hanging Out, mit ihnen Zeit zu verbringen, sie zu studieren, Teil ihrer Welt zu sein. Ja, eins meiner ersten Bücher betraf die Errichtung einer Brücke. Ich habe mir die Leute angeschaut, 500 Bauarbeiter mit ihren Helmen, Werkzeugen, diese Stahlträger hochwuchteten und dem Architekten folgten. Eine große Brücke in New York, 600 Fuß hoch, 200 Meter über dem Wasser, mit einer irrsinnigen Spannweite. Und der Konstrukteur musste praktisch die Erdkrümmung annehmen und imitieren und berücksichtigen, weil es so weit war, die Spannweite. Die ist dann gebogen wie die Krümmung der Erdoberfläche. Die hält natürlich jede Menge Druck aus. Wind, Sturm, Kälte, Hitze, all dies. Der Stahl zieht sich zusammen, hebt sich an und im Winter geht er runter, weil er schrumpft. So eine Brücke ist etwas Irrsinniges. Und darüber wollte ich etwas schreiben. Aber nicht aus der Sicht des Ingenieurs, sondern aus der Sicht der Menschen, die in der Lage sein sollten, das zu schätzen. Eine Wertschätzung zu haben, die Menschen, die das bauen. Eine Brücke steht 100 Jahre, die Menschen kennt kein Mensch. Wie die großen Kathedralen in Frankreich, in Deutschland. Wer hat die Steine Stein auf Stein gebaut, dass etwas dann im Jahr 1511 oder 1612 fährt? Nein, die Brückenbauer sind wie die Kathedralenbauer, anonym und bauen etwas wie eine Kathedrale über dem Wasser. Das hat mich interessiert, über die wollte ich schreiben. Aus Neugier, aus Einfühlungsvermögen, aber auch aus Wertschätzung, aus Bewunderung und Anerkennung. Anerkenntnis der Tatsache, dass immer wieder Menschen an Dingen arbeiten, wie Brücken, die eigentlich Kunstwerke sind, wie Kathedralen, Möbelstücke, die eine Ewigkeit halten, jetzt in Museen stehen. Wir fahren über die Brücke, machen uns keine Gedanken. Diese Brooklyn-Brücke in New York zum Beispiel, die kommt aus den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts und steht heute noch so wie damals da. Und keiner weiß, wer da geschuftet hat, die Steine, den Stahl, den Entwurf gemacht hat. Das sind so Themen, die mich anziehen. Anziehen mich tun mich auch Menschen, die einen dauerhaften Eindruck machen in ihrer Zeit, über ihren Tod hinaus. Das gilt für Leute wie Sinatra, das gilt für Mafiosi, das gilt für Menschen auch in der Welt der Erotik, der Sexualszene, des Privatlebens, das Privatleben überhaupt. Für einen Reporter, für einen, der keine Fiction schreibt, ist immer wieder eine Herausforderung. Aber warum ist das Privatleben so schwierig? Wenn es einmal offengelegt wird als das, was es ist, dann hat man Schwierigkeiten, das zu glauben. Fantastisch, als junger Reporter muss ich sagen, John Kennedy, als unser Präsident erschossen wurde. Wenn man dann den Warren-Bericht liest über die Untersuchung, wer hat ihn ermordet, alle Umstände, alle Begleitumstände, die ganze Szene, Oswald, Jack Ruby, der Oswald dann erschossen hat und. Das ist eine irrsinnige Geschichte. Und doch wissen wir noch heute nicht, ob es stimmt, dass Oswald den Präsidenten erschossen hat. Die Realität dieser Situation ist doch faszinierend. Oder der Terroranschlag auf die Twin Tower. Die Leute, die fliegen gelernt haben in Florida und dann den Vogel da reinsteuern in so ein Gebäude. Irrsinnig. In diesem Augenblick, da ich zu Ihnen spreche, bevor ich rüber bin hier ins Studio, habe ich das im Fernsehen gesehen. Diesen Herrn Fritzl. Gottes Willen. Unglaublich, was für ein dekadentes Leben. Und das ist auch noch Wirklichkeit. Nach dem bisschen, was wir heute Abend wissen von diesem Mann mit seinem Doppelleben, mit der Tochter, die Frau oben, keine Ahnung von nichts, und er da unten, eine ganze Großfamilie. Das ist Wirklichkeit. Das kann doch kein Mensch erfinden. Denken Sie an Truman Capote. Kaltblütig. Die Geschichte konnte sich doch kein Mensch ausdenken. Diese Geschichte von Fritzl und seiner Familie, das ist sowas wie kaltblütig für mich. Derartig pervers. Und doch Teil der menschlichen Natur, des menschlichen Wesens, nichts Erfundenes. Ich will damit Folgendes sagen. Die Wirklichkeit kann unglaublich sein, kann die Fantasie wirklich überbeanspruchen. Denn die Wirklichkeit, sie mag pervertiert sein, wie der gerade erwähnte Fall, aber auch glorreich, glanzvoll, wie eine Heldentat, ein Gebäude, das für die Ewigkeit gemacht ist. Wundervolle Arbeit, magisches. Aber der Ehrgeiz des Wirklichkeitsschreibers sozusagen kennt keine Grenzen. Wenn man nur Geduld hat, dem lange genug nachgeht und wenn man diese Kunst des Beobachtens hat.
Da möchte ich jetzt Ihnen einen weiteren Gast vorstellen, Lutz Hachmeister. Schönen guten Abend.
Hallo.
Medienforscher, Filmautor, Publizist, hat eine Reihe von Büchern geschrieben, zuletzt Nervöse Zone, Politik und Journalismus in der Berliner Republik, war außerdem Leiter des Grimmel-Instituts und leitet jetzt das Wissenschaftliche Institut für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin. Wie verstehen Sie die Geschichte des New Journalism?
Naja, also ich glaube, viele in dem Saal werden hier an den Namen Egon Erwin Kisch zum Beispiel gedacht haben. Also es ist sicher in der Spezifik eine völlig amerikanische Erfindung, weil es mit der Beatkultur der 50er Jahre zu tun hat. Jack Kerouac, On the Road, also ohne diese Vorläufer ist das auch nicht zu verstehen. Es hat was sehr Amerikanisches, hat auch viel von dem Land, die Weite des Landes, Drogen, merkwürdige Kulte in Kalifornien, zum Beispiel Joan Didion hat sich damit sehr beschäftigt. Aber natürlich haben wir in den 1920er Jahren in Deutschland, in der Weimarer Republik, ganz ähnliche Bestrebungen, also der Verschmelzung von Journalismus und Literatur. Nehmen Sie jemanden wie Josef Roth, der hervorragende Reportagen über Frankreich geschrieben hat.
Tucholsky. Gibt es sogar Leute, die sagen Heinrich Heine, wenn man noch weiter zurückgeht.
Gut, aber das, denke ich, ist sozusagen eine vormoderne Interpretation. Also es hat schon viel mit Urbanität, mit Entstehung von Großstädten, mit dieser spezifischen Berliner Kultur in der Weimarer Republik auch zu tun. Und das ist eben sehr brutal 1933 unterbunden worden. Deswegen haben und hatten wir bis heute keinen New Journalism in Deutschland. Also nur diese Nachläufer des Pop-Journalismus in Tempo und ähnlichen Organen. Also die Leute, die das hätten in der Tradition aufbauen können, die sind einfach in die USA gegangen zum Teil.
Tempo hat ja gesagt, jetzt ist Schluss mit diesem objektiven Mist. Wir wollen subjektive Reportagen und das Gefühl vermitteln, dass wir da drin sind. Das hat aber nicht lange funktioniert.
Nein, ich glaube, wenn man heute sehr gut zugehört hat und auch nochmal nachliest, was Gay Talese geschrieben hat oder was Tom Wolfe, Joan Didion und andere schreiben, es ist eben nicht die Ich-Perspektive im Grunde. Vielleicht bei Truman Capote noch etwas stärker, aber in einigen Geschichten. Es ist im Grunde ein Wechsel der Perspektive. Es wird jemand zu einem Protagonisten gemacht, in einer romanhaften Situation, die aber kein Roman ist, sondern eine reine Realitätsbeschreibung, von dem man es nicht erwartet. Es wäre ungefähr so, als ob Fritzl, der Protagonist, einer Geschichte wäre, dass diese Geschichte aus der Sicht von Fritzl erzählt wird. Das wäre eine sehr ungewöhnliche und erschreckende Perspektive. Die Einfühlung in einen Protagonisten, wo man eigentlich nicht von vornherein denkt, das ist die Figur, aus deren Sicht die Geschichte erzählt wird. Das ist wirklich das Spezifische am New Journalism, abgesehen von sehr akribischer Recherche, einer populären Soziologie, hat Tom Wolfe ja auch immer gesagt. Tom Wolfe, großer Anhänger von Max Weber zum Beispiel, das vergisst man ja immer, das ist auch sehr viel durchaus mit einer akademischen Kultur zu tun hat. Und dieser Tempo-Journalismus, der auch seine Höhepunkte hatte, gar keine Frage, hat mit dem amerikanischen New Journalism weniger zu tun, als man eigentlich denkt.
Sie haben ja eben gesagt, Herr Talese, was Ihre Vorbilder so sind. Und es wurden jetzt noch ein paar andere Autoren genannt. Man könnte wahrscheinlich Dos Passos nennen und noch ein paar. Haben Sie sich vorstellen können, dass Sie durch Ihr Schreiben die Literatur selber in diesem Maße verändern? Denn die Literatur ist nach dem New Journalism nicht mehr dieselbe.
If literature wasn't what it was before,
wäre die Literatur noch so, wie sie vorher war,
it's not the fault of New Journalism,
dann wäre das nicht der Fehler des New Journalism, sondern wahrscheinlich das Versagen der Fantasie der literarisch gebildeten Leser. Nur dagegen steht, dass wir jetzt die Wirklichkeit haben, die Realität, auf eine so ausgebreitete Weise in das Reich der Fantasie hineinlangend. Wenn wir persönlich diese Perspektive haben, diese großen Geschichten, die jeden Tag Schlagzeilen machen, zu sehen, sie uns vorzustellen, und wenn wir sie dann sehen könnten in Kategorien von Menschen, von Persönlichkeiten, dann könnten wir auch die Art zu berichten ändern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir alle haben, und ich habe keine Ausnahme gemacht, jahrelang im Fernsehen den Krieg im Irak beobachtet. Jeden Tag, jeden Abend die amerikanischen Streitkräfte, ihre Bündnispartner, sofern sie dort waren als Bündnispartner, wie sie dann rein sind, in Bagdad zum Beispiel, in die Häuser von Menschen, wie sie da gefilzt und durchsucht haben, mit dem Stiefel rein in die Tür, krach mit der Kanone und alte Frauen und Kinder, die da weinen und verzweifelt sind. Ich habe das immer wieder gesehen, da habe ich mir gesagt, wenn ich ein neuer Journalist wäre heute für die New York Times, jetzt bin ich 77, aber wenn ich noch da wäre, dann würde ich eine Geschichte schreiben über den Mann, der dort Türen repariert. Der sich sagt, Mensch, wer hat denn jetzt wieder diese Tür eingetreten? Sie haben keine Aufständischen gefunden dahinter, keine Feinde. Dann gehen sie wieder, die Tür ist im Eimer, und dann gehen sie zum nächsten Haus und treten wieder eine Tür ein. Der ich sagt, du musst mal was über den Türschreiner machen in Bagdad. Was für eine Geschichte wäre das? Wenn ich heute junger Journalist wäre, dann würde ich rüber mal springen zu den Taliban, mal über eine Familie schreiben. Eine typische Taliban-Familie. Worüber reden die? Was macht die Mutter? Was tun die Kinder? Was lernen die? Wir hören immer nur Taliban, Taliban, Taliban. Diese Kreaturen, als ob die auf einem anderen Stern hockten, die sind hier auf der Erde. Und die Journalisten, die den Krieg beobachten, die sprechen mit dem Verteidigungsminister, mit den Generälen, mit wichtigen Leuten. Aber was wissen die denn davon? Die sitzen nicht bei den Taliban am Tisch. Journalisten gehören dahin, sollen über Al-Qaida schreiben, über die Taliban, über Menschen, lebende Menschen, Blut und Fleisch, Familien, sollten ganz anders berichten, zeigen, die Art verändern, wie wir Nachrichten bekommen, wie Kurzgeschichtenschreiber oder Dramatiker, Romanautoren. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich glaube, dass die Message gut ankam.
Wir machen, Ja, die Ironie der Geschichte ist ja, dass der Erste, der das vielleicht wirklich erfunden hat in der Literatur, also Flaubert mit Madame Bovary, also die Perspektive sozusagen des merkwürdigen Landarztes und dieser merkwürdigen Frau, die er da heiratet, dass er das immer abgelehnt hat, dass es dokumentarisch und realistisch ist. Er wollte Künstler sein. Also 1857 entsteht eigentlich diese ganz neue Form des Blicks, der Perspektive, und die Leute, die ihm sagen, du hast den ersten dokumentarischen Roman der Weltgeschichte geschrieben, wollte er will das nicht.
Ja.
Er will ein großer Künstler sein, der was erfindet und nicht sozusagen der Realität und dem wirklichen Geschehen etwas ablauscht und etwas abkupfert.
Was wir gehört haben, könnte natürlich auch erfunden sein. Und es hat ja im deutschsprachigen Raum mehrere solche Fälschungen gegeben. Also Michael Born hat Fernsehsendungen gefälscht, Tom Kummer hat Interviews mit Stars veröffentlicht, die nie stattgefunden haben. Jason Blair bei der New York Times wurde 2003 rausgeschmissen, weil er ganze Reportagen gefälscht hat. Was trennt denn solche Geschichten Erfinder von dem, worüber wir hier reden?
Ich glaube, Gaetan Lise hat es schon sehr schön gesagt. Es ist natürlich etwas sehr Besonderes, wenn man weiß, dass sich das wirklich zugetragen hat. Also der Enttäuschungseffekt, wenn man dann erfährt, das ist bloß erfunden, der ist sehr, sehr groß. Weil das könnte ja jeder. Also jeder, der einigermaßen gut formulieren kann, der eine blühende Fantasie hat, kann solche Geschichten erfinden.
Wobei bei Truman Capote, wir können es nicht wirklich prüfen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich sich so ereignet hat.
Hat es sich wahrscheinlich, wie wir alle wissen, Konstruktion der Wirklichkeit, so hat es sich wahrscheinlich nicht ereignet. Aber der Kern ist doch, glaube ich, relativ gut getroffen. Er beschreibt ja im Grunde anhand von Details auch einen psychologischen Kern dieser Figur Marilyn Monroe. Und das ist, glaube ich, sehr kompatibel mit dem, was man so allgemein über sie erfahren hat.
Und warum hat der sogenannte die Pop-Literatur bei uns, die ja auch so angetreten ist von wegen, also ich schreibe jetzt mal subjektiv und so aus der Szene raus, Stuckrad Barre zum Beispiel, warum hat dies nicht eigentlich geschafft? Ich meine, da redet ja eigentlich keiner mehr ernsthaft von.
Nee, es gibt in dieser Jubiläumsausgabe von Tempo, diesem dicken Heft, sozusagen wir feiern uns nochmal selber, ein sehr schönes Porträt von Stuckrad Barre über Klaus Wowereit. Das hat ähnliche Qualitäten wie manche Stücke,
stimmt.
Ich sage das hier ungern, von Gaetan Lise oder Tom Wolfe. Also insofern, es kann geschafft werden, man kann das machen, wenn man sich zusammennimmt und sich an wirklich interessante Figuren wagt und nicht nur immer an sich selbst. Also dieser hemmungslose Subjektivismus, ich bin verloren in Raum und Zeit und Langeweile und schreibe jetzt mal darüber, das ist natürlich auf die Dauer sehr öde. Klaus Wowereit ist dagegen eine wirklich komplexe und interessante Figur. Man glaubt es kaum, aber man lernt es aus dem Text von Stuckrad Barre.
Ich freue mich, Ihnen jetzt noch einen weiteren Gast vorstellen zu können, der für neuen, frischen Journalismus in Deutschland steht. Thomas Büscher. Er hat für den Spiegel, die Süddeutsche Zeitung, Geo, die Frankfurter Allgemeine und andere geschrieben. Jetzt ist er Redakteur der Zeit. Für seine Reportagen hat er bereits mehrere Preise erhalten, unter anderem den Kurt-Tucholsky-Preis für Berlin-Moskau, eine Reise zu Fuß, die er wirklich zu Fuß angetreten hat. 2006 dann den Börne-Preis. Bundespräsident Horst Köhler hat die Laudatio gehalten. Nun sind Reisen zu Fuß nicht exakt das, was Gaetan Lise eben The Fine Art of Hanging Around nennt. Es ist eher The Fine Art of Walking Around and Getting Tired. Aber wir werden jetzt gleich mal mehr von ihm darüber hören. Und zwar will ich Ihnen kurz in einem Film vorstellen und dann werden wir uns unterhalten. Herzlich willkommen, Wolfgang Büscher.
He is my young brother.
Mein Bruder, muss ich sagen.
I so admire,
ich bewundere
the attitude of the writer,
diese Einstellung des Autors,
time,
auf Schuss das Rappen, der sich die Zeit nimmt, sich aus erster Hand anzuschauen, was er schreiben will, der versteht, wie gerade gesagt, wirklich gründlich versteht, was er schreibt, und der sich fernhält von aller Technologie, der sich fernhält von Tonbändern, Bandmaschinen, Telefon, der einfach nur läuft, geht. So müssen Reportagen gemacht werden.
Das machen Sie auch. Wir haben eben ja schon von Gaetan Lise gehört, was ihn packt, was ihn begeistert. Wie ist das bei Ihnen? Was treibt Sie da um?
Reisen und Schreiben. Das ist der Zusammenhang. Und es geht im Grunde darum, sich in eine Situation zu bringen, die zum Schreiben drängt. Und das ist in meinem Fall das Unterwegssein. Also es gibt Leute, die bringen sich in die Situation oder in den Zustand des Schreibens, indem sie große Karteikästen anlegen oder indem sie ihre eigene Biografie durchforsten oder indem sie irgendwelche anderen Dinge tun oder in Archiven arbeiten. Bei mir ist es das Unterwegssein. Und es ist, also Gator Lees hat sehr oft davon gesprochen, dass es darum geht zu beobachten, sich Situationen auszuliefern, Teil dieser Situation zu sein. Das würde ich ganz genauso sagen. Und da ist es vollkommen egal, ob das im New York des Jahres 1962 ist oder in Hollywood 1967 oder ob das auf irgendeinem verlorenen Boot auf dem kambodschanischen Tonle Sap-See im Jahre 2000 ist. Das Prinzip ist das gleiche.
Sie reden viel mit Leuten, das merkt man auch, das fließt immer wieder in Ihre Geschichten ein. Trotzdem habe ich das Gefühl beim Lesen, ich erfahre viel auch über das Land. Nicht, dass ich bei Ihnen nichts über das Land erfahre, aber das Land ist in gewisser Weise bei Ihnen Subjekt. Das unterscheidet Sie so ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich spielt bei mir der Raum eine größere Rolle und das in einem bestimmten Land, in einem anderen Land sein. Das mag so sein, ja. Aber ich würde unbedingt sagen, dass ich in Gator Lees' Geschichten viel über ein bestimmtes Land namens Amerika erfahre.
Sie halten sich ja oder haben sich am Anfang zumindest ja komplett rausgehalten. Da findet man das Wort I so gut wie überhaupt nicht, es sei denn, es ist ein Zitat. Bei Ihnen wird relativ viel vom Ich gesprochen. Am Ende von Ihrem Buch Du sollst nicht begehren tauchen Sie selber auf, reden aber von sich in der dritten Person. Wann sagen Sie, ist es okay, Ei zu sagen, also von sich selber zu berichten? Und wann hält man sich lieber zurück als Autor?
I do on rare occasions use I.
Es gibt die seltenen Gelegenheiten, wo ich I sage. Und dann halte ich das auch für unverzichtbar. Ein Beispiel in der Geschichte über Frank Sinatra, die wir gerade gehört haben. Da gibt es einen Augenblick, wo ich I sage. Da sind wir in einer Bar, in einem Saloon in New York, vollgepackt mit Menschen, er ganz hinten in der Ecke, die Leute da vorne so dicht gepackt an der Bar, da ist kein Durchkommen, um ihn überhaupt zu sehen. Er hockt da hinten in der Ecke. Und ich schreibe über die Bar. Und sage irgendwann, ich sehe ihn ja gar nicht. Ich erwähne, dass manchmal, wenn ich dem Leser sage, pass auf, ich bin da, dass du das auch merkst, dann sage ich schon einmal, ich bin da, damit er auch weiß, meine physische Präsenz ist da. Ich schreibe nicht nur irgendetwas über Informationen, die ich vielleicht aus zweiter Hand bekommen habe, die vielleicht durchaus stichhaltig sind. Aber manchmal möchte ich das klar machen, aber nicht sehr oft. Du sollst nicht begehren, kommt die dritte Person, weil ich da in sehr erotischen Situationen bin. Da beobachte ich sehr sorgfältig, aber ich beobachte auch mich beim Beobachten. Und da muss die dritte Person her, damit ich herauskomme, aus dem Dortsein und gleichzeitig dort bin. Sie sind doch immer der Reporter, wenn Sie herumlaufen, in Kontakt mit den Menschen. Wenn Sie beobachten, dann schreiben Sie, dann sind Sie sie.
Ja. Um so ein Buch zu schreiben, braucht man Geld, weil man Zeit braucht. Sie sind zum Beispiel einer chinesischen Fußballspielerin mal hinterhergereist, die den entscheidenden Elfmeter im Spiel China-USA verschossen hat. Nun gilt Schreiben gegen Geld für viele Leute als unfein. Schopenhauer zum Beispiel hat sich vehement dagegen geäußert, gesagt, das ist ein korruptes, unehrliches Geschäft. Wenn wir jetzt im Moment die Situation der Zeitungen sehen, gerade gestern war in der Süddeutschen ein Artikel darüber, welche großen amerikanischen Zeitschriften bedroht sind. Das fängt mit der New York Times an, LA Times, San Francisco Chronicle, man kann die eigentlich alle runtergehen. Wo stehen wir da? Weil man braucht ja Geld, um solche Reportagen und Fine Art of Hanging Around praktizieren zu können.
I don't think you need a lot of money to do research.
Also so viel Geld braucht man nicht. Nicht für das Recherchieren. Am Anfang jedoch, das stimmt, ist man schon limitiert in den Möglichkeiten zu reisen. Mein erstes Buch spielte in New York. Das war die Errichtung dieser Brücke, die ich erwähnte. Das war ja in New York. 50 Jahre später hatte ich ein bisschen Geld und konnte ich ein bisschen reisen. Und da bin ich dann nach China gereist. Es ging in dem Buch nicht um China. Ich wollte über die junge Frau, über diese Chinesin schreiben. Fußballspielerin, Sie sagten es, spielte in den Vereinigten Staaten. Ihre Mannschaft China spielte gegen die USA. Es war die Frauenweltmeisterschaft, glaube ich, 99. Die haut den Elfmeter daneben, der entscheidet das Spiel. Das war im Fernsehen. Ich bin kein Fußballfan, ich weiß nicht, ob die es live übertragen haben. Aber ich habe mir gedacht, Moment mal, die spielt vor Millionen im Fernsehen. 90.000 im Stadion in L.A., diese beiden Teams, live erlebt. Und die muss jetzt zurück nach China. Die fliegt die ganze Strecke zurück nach Peking, diesen langen Flug, und denkt nur noch darüber nach, wie sie daneben geschossen hat. So viele Menschen, die Peinlichkeit, die Verlegenheit. Sie war 22 und ich habe mir versucht, das vorzustellen. Jetzt kommt die in die Familie und die Mutter hat keine Ahnung vom Fußball, vom Sport. Und die Großmutter, die bandagierte Füße hat. Und da kommt die mit ihren Nike oder anderen Sportschuhen und die Oma sitzt da in ihren bandagierten Füßen, die drei Frauen, Oma, Mutter und die Fußballspielerin, die stehen plötzlich für ein China von der Zeit der Mao-Revolution, der Kaiserin, bis hin jetzt ins Fernsehen in Kalifornien, vor so vielen Menschen, international. Wenn ich die Geschichte kriege von diesem Mädchen und seiner Mutter und seiner Oma, ich wusste nicht, dass sie alle drei leben, aber ich bin hin nach China, ohne irgendeine Einladung, ich bin einfach aufgebrochen. Habe im Hotel gewohnt, kein Wort Chinesisch, wie Sie sich denken können, spreche ich dort mit dem Concierge im Hotel, egal wo man, wo Sie laufen, wo ich reise, findet sich irgendeiner in irgendeinem Hotel, der ein Wort Englisch kann. Der konnte Deutsch, der konnte Mandarin und Russisch. Der Concierge bringt die Welt zusammen im Hotel, egal in welchem Hotel, stimmt doch, haben Sie doch auch gesehen. Dieser Concierge sagt, Moment mal, ich wüsste gerne, wo hier der Nike Laden ist. Haben die in China? Haben die in Peking? Ja, da haben die ja die Schuhe verkauft. Können wir da mal hin? Spricht da einer Englisch? Und dann sagt der Concierge, spricht da einer Englisch? Und dann sagen die ja. Sag ihm, ich möchte mal mit dem zu Mittag essen. Und da bin ich dann hin. Und dieser Mensch, der konnte Englisch, brachte mich in Kontakt mit dem Trainer, weil die für das Team die Schuhe gemacht haben. Und dann kamen auch Dolmetscher dazu. Dann habe ich 4 Monate gebraucht, bis ich die Story hatte von der Mutter und der Oma. So schreibe ich gerne über China. Das war ein kleines Ding, nicht wichtig politisch, aber kleine Personen machen Geschichten.
Das ist richtig, aber das findet bei uns in deutschen Zeitungen zumindest im Moment so gut wie überhaupt nicht mehr statt. Überhaupt ist investigativer Journalismus in Deutschland eher eine schwach besetzte Sache. Das hängt doch wesentlich mit dem Geld, was wir nicht investieren, zusammen, oder?
Mit dem Geld und mit dem Bewusstsein. Also es gibt ja einen Verein von investigativen Journalisten in Deutschland, der heißt Netzwerk Recherche. Ich finde das löblich, aber immer ein bisschen komisch. Also dass man das Eigentliche des Berufs zu einem Vereinszweck machen muss. Es wäre so, als ob Ärzte so einen Club für Operationen bilden, weil es ganz ungewöhnlich ist, für Operationen durchzuführen. Das zeigt schon, dass es hier damit nicht sehr gut bestellt ist. Also nach 1945 sind die Königsdisziplinen hier gewesen, so der Kommentar, der politische Kommentar über Parteien, über handelnde Politiker und so das gelehrte Feuilleton, eigentlich das Rezensionsfeuilleton. Ja. Und dagegen ist halt die Reportage im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern hier immer unterbewertet worden. Es gab den Kischpreis, es gab Traditionen im Stern und im Spiegel im Wesentlichen. Wir haben uns vorher unterhalten, Gaetje Lise und ich. Es ist ein interessantes Moment, dass nach 1945 die Elite-Publizistin in Deutschland eigentlich von einem Organ ausschließlich beherrscht worden ist, nämlich vom Spiegel.
Und der Spiegel
ist eine Kopie von Time, also von einem News-Magazine. Und wir haben hier nie diese Kultur aufgebaut, dieser Zeitschriften wie New York, New Yorker, Esquire. Das gab es hier nicht. Und insofern gab es nicht die Publikationsorte, die solche Formen von Journalismus begünstigt hätten. Aber er ist jederzeit möglich. Also wie Tom Wolfe gesagt hat, wir können auch im 21. Jahrhundert noch den großen Gesellschaftsroman schreiben, wie Balzac, Flaubert, Dickens. Er hat es ja auch wirklich gezeigt. So können wir jederzeit hier an die Tradition angelsächsischer Reportage anknüpfen. Da gibt es ja auch einige Beispiele.
Na, es gab die Magazine in den 90er Jahren.
Okay.
Und in dem Moment, als es die Magazine gab, hat auch bei mir der Wecker geklingelt. Und ich bin immer wieder und immer noch bei einem Magazin. Und das, ja, das sind Orte, in denen solche Texte schon stehen.
Ich denke schon, also da hat er recht, im Süddeutschen Magazin, im Zeitmagazin, es wird manchmal unterschätzt. Man sollte das, glaube ich, intensiver lesen manchmal als die Hauptblätter. Das ist wahrscheinlich richtig.
Aber diese große Tradition, von der nun wirklich die meisten der amerikanischen nationalen Zeitungen und Magazine leben, die gibt es bei uns nicht.
Es hat eben immer Versuche gegeben. Also Enzensberger hat versucht, Transatlantik zu machen. Also vom Namen her schon ein gewisser Anklang an Atlantic Monthly. Es hat immer so 5-6 Jahre funktioniert. Es hat dann ein paar Geldgeber gegeben, die wieder abgesprungen sind. Damit ist das Magazin dann eingestellt worden. Es gibt vielleicht auch nicht mehr die Verlegerfiguren, die jetzt gerade in dieser ökonomisch schwierigen Phase für Zeitungen und Zeitschriften den Atem haben, 10 Jahre lang einfach mal zu investieren ohne Gewinne oder mit gewissen Verlusten, um zu sagen, wir machen einen Pool der besten Autoren in Deutschland und schaffen 2-3 dieser ganz weit vorne angesiedelten Publikationsorte. Wie gesagt, das ist nicht unmöglich. Es läge sogar auf der Hand, es gerade jetzt zu machen. Kontrazyklisch gegen alle Produkte, die gerade eingehen. Manchmal auch zu Recht übrigens. Also manchen Verlust darf man ja gar nicht betrauern im Moment. Und insofern liegt in dieser Krise natürlich eine große Chance, es besser und anders zu machen.
Ich finde das bewundernswert, wie klar und deutlich und so schnell Sie eben einfach mal gesagt haben, was man eigentlich als Journalist heute machen sollte und wie man es machen sollte. Wie sehen Sie die Chancen für sowas in den USA? Ich habe es eben gesagt, ja, dass also die großen Zeitungen im Grunde genommen Übernahmeprojekte für, naja, Medienfonds und Großinvestoren sind.
I can only give you my personal opinion.
Das ist aber nur meine Meinung. Jedes Mal, wenn ich so mir ausmale, ich hätte mal wirklich was zu sagen, Journalist, ich wäre mal der Boss der New York Times, mal so ein Beispiel. Ich sage Ihnen, was ich dann tun würde. Mein erster Schritt. Ich würde das Büro in Washington nehmen. Da sitzen 60 Reporter und schreiben nur über die Regierung. 10 von denen würde ich rauspicken. Sagen, ihr bleibt da. Die anderen werden kreuz und quer verteilt über die Staaten. Da hocken viel zu viele in Washington, die nur hören, was die Regierung sagt. In der Stadt Washington, in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Wir haben viel zu viel Washington im Programm. Washingtoner Lügen. Reporter, die sich die Hucke voll lügen lassen in Washington. Die Administration von Bush ist doch vorbei. Und wir sagen doch auch Gott sei Dank. Aber was da geschrieben wurde während seiner Zeit, Reportagen, die Times, die Washington Post, die Los Angeles Times, alles das war fürchterlich. Warum haben die nur Lippenbekenntnisse geschrieben? Die haben überhaupt nicht gebuddelt hinter den Lügen. Die haben uns in einen Krieg gezogen im Irak. Warum? Weil die Journalisten so schlecht geschrieben haben. Denen konntest du alles erzählen. Und noch etwas. Die Technologie. Viel zu viele Journalisten sehen die Welt nur noch durch einen kleinen Bildschirm. Egal, wo man hingeht, in welche Redaktion, Chicago Tribune, New York Times, die Leute hocken an der Tastatur und sehen die Welt über diesen viereckigen Schirm. Weg damit! Raus! In die Welt gehen, wie er es gemacht hat, unser Freund hier. In die Welt! Rausgehen ins Freie, die Welt anders sehen. Nicht zuhören, was die Sprecher der Regierungen zu sagen haben. Oder die Regierung. Da hört doch keiner hin. Man muss sich das selbst anschauen. Der Journalismus bringt sich selber um damit. Im Augenblick ergeben sie sich der Technologie. Sie haben sich den offiziellen Quellen ergeben. Sie sind enorm anfällig aufgrund ihrer Faulheit. Reinste Faulheit ist das.
Ich mache das super ungern, gerade an diesem Punkt Sie jetzt zu unterbrechen, aber wir sind leider schon mit der Sendung am Ende. Ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie eigens für uns gekommen sind. Gate Elise und den anderen beiden Gästen.